NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Herzlich willkommen. Die Wahllokale haben vor einer halben Stunde geschlossen in Griechenland. Es gibt erste vorsichtige Prognosen und darüber reden wir gleich mit unserem Korrespondenten. Außerdem schauen wir auf die Situation der Flüchtlinge auf dem Balkan. Ungarn hat nun doch wieder einen Grenzübergang geöffnet. Allerdings werden die Menschen bloß nach Österreich weitergereicht. Wir hören, wie die Lage ist. Dann berichten wir über den Papst auf Kuba und wir kommentieren die Tagung von Verdi, die heute beginnt. Welche Bedeutung hat so eine Gewerkschaft heute noch oder heute wieder? Das wird die Frage sein. Wahlsonntag in Griechenland. Einmal mehr. Und einmal mehr geht es um viel, vor allem darum, ob eine stabile Regierung entstehen kann, die Griechenland aus der Krise führt. Und eine Regierung, der die europäischen Geldgeber vertrauen können. Die Wahllokale haben seit 18 Uhr unserer Zeit geschlossen. Eine gute halbe Stunde lang wird bereits ausgezählt. Thomas Bormann ist unser Korrespondent in Athen. Gibt es denn eine Tendenz, über die wir schon reden können?
Ja, die erste Prognose ist da und demnach hat die Linkspartei Syriza diese Wahl gewonnen, aber nur so knapp, dass sich die Demoskopen hier noch nicht festlegen. Es könnten letztlich auch die Konservativen noch als Sieger durchgehen. Ganz konkret steht in der Prognose, dass die Linkspartei Syriza auf 30-34% kommt und dass die Konservativen 1,5 Prozentpunkte dahinter liegen. Also ein knapper Sieg. Und ein Sieg, der natürlich auch bedeutet, eine Alleinregierung, so wie sich das Alexis Tsipras von der Linkspartei Syriza gewünscht hat, die ist nicht möglich. Er wird Koalitionspartner brauchen, die stehen aber auch bereit.
Also kann eine stabile Regierung entstehen, auf die man gehofft hat?
Die kann durchaus entstehen. Die bisherige Koalitionsregierung hier aus Linkspartei Syriza und der rechtspopulistischen Partei Unabhängige Griechen, die würde wahrscheinlich keine Mehrheit bekommen, wenn die Stimmen hier dann ausgezählt sind. Und wenn, hätte sie nur eine knappe Mehrheit. Und das wäre eben keine stabile Regierung. Und deshalb hoffen die Konservativen hier immer noch, dass sie am Ende des Abends vorne liegen werden. Die Konservativen, die werben für eine große Koalition. Die sagen, wir haben doch gemeinsam das neue Hilfs- und Sparprogramm für Griechenland beschlossen. Die Konservativen zusammen mit Alexis Tsipras und dem größten Teil seiner Linkspartei Syriza im Parlament vor 4 Wochen. Nun lasst uns doch das auch in einer Koalition umsetzen. Also die Konservativen wollen eine große Koalition. Die hätte eine breite Mehrheit im Parlament. Aber Alexis Tsipras sagt, nein, mit den Konservativen, mit diesen korrupten Altparteien, die Griechenland überhaupt erst in die Krise gestürzt haben, mit denen will ich nicht zusammenarbeiten. Also möglicherweise gibt es aber eben letztlich trotzdem eine große Koalition oder eine Koalition aus einer großen Partei und mehreren kleinen.
Wie war die Wahlbeteiligung heute?
Die war gering. Wir haben hier noch keine genaue Zahl. Im Januar lag sie so bei 63%. Sie ist diesmal wohl noch niedriger. Denn viele Griechen haben sich gesagt, warum soll ich eigentlich wählen, wenn ich am Ende doch wieder nur mehr Sparpolitik bekomme, nämlich nochmal Steuererhöhungen, nochmal Rentenkürzungen. Im Januar hat ja Alexis Tsipras die Wahl gewonnen mit dem Versprechen, ich befreie euch von der Sparpolitik endlich. Und dann hat er merken müssen, dass es für Griechenland nur die Alternative gibt, entweder raus aus der Eurozone oder aber neue Hilfskredite von den Euro-Ländern bekommen. Und die gibt es eben nur unter der Bedingung, dass Griechenland weiter spart. Und Alexis Tsipras sagt seinem Volk, das ist das geringere Übel, dieses Sparprogramm. Und mit mir werden wir es sozialverträglich umsetzen. Also das ist das einzige Versprechen, was er jetzt noch gegeben hat, was übrig geblieben ist von seinem großen Januarversprechen.
Thomas Bormann aus Athen, Dankeschön, mit einer ersten Prognose zur Parlamentswahl in Griechenland. In Österreich kommen weiterhin tausende Flüchtlinge an. Bei ihrer Einreise sollen eigentlich ihre Ausweise kontrolliert werden, aber die österreichischen Behörden schaffen das gar nicht mehr. Außerdem haben die Menschen einen langen Weg hinter sich und sind vollkommen erschöpft. Sie kommen über den Balkan, wo sie manchmal vor verschlossenen Grenzen stehen, manchmal in Busse gesetzt und weitertransportiert werden, neuerdings auch wieder aus Ungarn. Christoph Perenboom schildert die Lage.
Radkersburg in der Steiermark. Eine Brücke führt herüber von Slowenien nach Österreich. Hunderte Flüchtlinge stehen hier, sie wollen einreisen und gerade mal 4 österreichische Polizisten versuchen sie aufzuhalten.
This is no document. You need a passport. Yes.
Kein Pass, also kein Durchkommen, sagt der Polizist. Aber dann läuft die Menge einfach los, die Polizei gibt auf und lässt sie durch. Ein Kamerateam des ORF hat die Szene gefilmt. Ähnliches spielt sich auch an anderen Grenzübergängen ab. Slowenien gilt offiziell als sicheres Drittland. Die österreichische Innenministerin Mikl Leitner will Asylsuchende eigentlich dorthin zurückschicken. Aber de facto kann die Polizei kaum etwas tun, um die Menschen aufzuhalten. Und so sind auch über diese Grenze inzwischen hunderte Flüchtlinge nach Österreich gekommen. Noch mehr gelangen via Ungarn ins Land. Denn obwohl die ungarische Regierung scharf protestiert, erlaubt sie dennoch tausenden Flüchtlingen von Kroatien her die Durchreise. Der Grenzzaun zwischen beiden Ländern ist wohl noch nicht fertig, muss man in Budapest jetzt einräumen. Daher sei es kaum möglich, diese Menschen zurückzuschicken. Stattdessen setzen die Behörden sie in Sonderzüge und lassen sie dann kurz vor der österreichischen Grenze aussteigen. Für die Einsatzkräfte an den burgenländischen Kontrollpunkten Nickelsdorf und Heiligenkreuz bedeutet das Arbeit rund um die Uhr. Prognosen, wie viele hier aus Ungarn wohl noch ankommen, wagt der Polizeisprecher nicht mehr.
Aufgrund der vagen Informationen aus den letzten Tagen, wir rechnen mit Menschen, die Kapazitäten an der Einsatzkräfte werden auf jeden Fall aufrechterhalten und wir nehmen Menschen auf, die Hilfe suchen.
Das österreichische Bundesheer hat Soldaten zur Unterstützung entsandt. In großen Zelten werden die Migranten von Rotkreuz-Mitarbeitern versorgt. Tausende Freiwillige sind im Einsatz. Dann versucht man, die Flüchtlinge möglichst schnell mit Bussen und Zügen weiterzuschicken. In die Aufnahmezentren im Rest des Landes. Nach Graz zum Beispiel oder Wien. Allein dort haben etwa 5000 Flüchtlinge die letzte Nacht in Notquartieren verbracht, unter anderem in einem Hallenstadion. Deutlich sinken werden diese Zahlen in den nächsten Tagen wohl nicht. Stündlich kommen in Kroatien über die Balkanroute Menschen an. Seit Mittwoch sollen es 25.000 gewesen sein, schätzt das kroatische Innenministerium. Und fast alle wollen weiter Richtung Österreich und Deutschland.
Vergangene Nacht ist in Wertheim in Baden-Württemberg eine Turnhalle abgebrannt, in die über 300 Flüchtlinge einziehen sollten. Die Betten für die Menschen standen schon bereit, aber jetzt ist die Halle mitsamt Mobiliar in Schutt und Asche gelegt. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Nicole Heidrich berichtet.
Sie ist eine Ruine. Die Wertheimer Turnhalle, die eigentlich 330 Flüchtlingen als Notunterkunft dienen sollte, ist abbruchreif. Die Fassade um das riesige Fenster herum rußgefärbt. Davor stehen immer wieder Passanten. Die Reaktion auf das, was hier in der Nacht zum Sonntag passiert ist, Kopfschütteln.
Fassungslos, noch mehr wie bestürzt. Die ganze Stimmung ist momentan ziemlich traurig. Ja. Und dann die Frage, wie geht's weiter? Ne?
Meine Meinung ist, dass es alles umsonst ist, weil das verzögert nur die Geschichte mit den Flüchtlingen. Aber ändern tut's gar nichts.
Das ist noch mehr wie traurig.
Sauerei, aber kann man nichts machen. Die Leute werden halt langsam übermütig.
Die frühe Vermutung? Brandstiftung. Die Polizei ermittelt seit Samstagnacht in diese Richtung, sagt Polizeipräsident Hartmut Grasmück.
Vom Sachstand, wie er uns bisher vorliegt, ist eine Brandstiftung naheliegend. Es gibt Beobachtungen von Zeugen, die einen Mann wohl weglaufen bzw. dann einsteigen sahen in einen dunklen Pkw. Mehr kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Noch am Samstag hatten Helfer Betten aufgebaut für die Flüchtlinge. In der Nacht dann die Schreckensbotschaft für den Wertheimer Oberbürgermeister Stefan Mikulic. Das Gebäude ist innen komplett ausgebrannt.
Es ist bitter und wenn Sie mich nach meiner Gefühlslage fragen, kann ich nur sagen, ich bin entsetzt. Ich kann diesen Brandanschlag nur in Verbindung setzen mit dem geplanten Vorhaben, Flüchtlinge in der Turnhalle unterzubringen.
Der mutmaßliche Brandanschlag, für die Wertheimer ein Schlag ins Gesicht, sagt der Stadtchef.
Wertheim ist eine offene und hilfsbereite Stadt. Wir lassen uns nicht abschrecken von einer solchen Tat. Einzelner, die große, große Mehrheit der Wertheimer Bevölkerung wird sich weiter so verhalten wie bisher und nicht abschrecken lassen.
Die Helfer sind deutlich gezeichnet von der Brandnacht. Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und DRK waren vor Ort. Seit einer Woche stemmen sie die Arbeiten auch in der angrenzenden Landeserstaufnahmestelle. Gut 600 Flüchtlinge sind hier untergebracht. Gearbeitet wird rund um die Uhr. Wilhelm Freiherr von Lammezahn beispielsweise war in der Nacht als notärztlicher Leiter vor Ort.
Nach so einer Woche, wo man voller Freude, zwar völlig erschöpft, wie es allen Helfern geht, versucht hat, so richtig was Tolles aufzubauen, was uns ja auch gelungen ist. So ist es ja nett, aber dann sowas einfach nur grässlich, anders kann ich es nicht sagen.
Ob und wo flüchtende Neuankömmlinge in Wertheim und Umgebung in Zukunft untergebracht werden, ist noch unklar. Erstmal aber heißt es weitermachen für die freiwilligen Helfer vom Verein Willkommen in Wertheim rund um Thomas Kraft.
Wir wollen hier ein Zeichen setzen, dass wir betroffen sind, aber nicht beeindruckt. Und dass wir genau in dieser Freundlichkeit, die wir bisher gezeigt haben, auch weiterarbeiten wollen.
Die Bundesregierung ringt noch immer um einen Kurs, den sie dauerhaft in der Flüchtlingspolitik fahren kann. In akuter Not hat Deutschland geholfen, aber mancher meint schon, das Ende der Fahnenstange zu erkennen. Innenminister de Maizière lässt verlauten, Deutschland könne nicht jedes Jahr 800.000 Flüchtlinge aufnehmen und erfordert feste Aufnahmekontingente in der EU. Dem Koalitionspartner schweben da noch andere Maßnahmen vor. So sollte de Maizière sein Bundesamt für Migration auf Vordermann bringen, meint die SPD. Achim Wendler aus Berlin.
Es ist eine offene Drohung aus den Reihen des Koalitionspartners. Die Geduld mit dem Bundesinnenminister schwinde, sagt SPD-Vize Ralf Stegner. Thomas de Maizière solle endlich die Asylverfahren beschleunigen, statt das Asylrecht zu schleifen, fordert der Sozialdemokrat in der Bild am Sonntag. Innenminister de Maizière hatte im Spiegel gesagt, auf Dauer könne Deutschland nicht 800.000 Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen. Und deshalb müsse man Grenzen setzen, auf europäischer Ebene. Feste Kontingente für die Aufnahme von Flüchtlingen schweben dem Christdemokraten de Maizière vor. Nicht alle aufnehmen, eine europäische Lösung. Was de Maizière sagt und was den Sozialdemokraten Stegner ärgert, entspricht ziemlich genau dem, was alle in der ersten Reihe der Koalition seit Tagen äußern. Auch SPD-Chef Gabriel warnt davor, Deutschland zu überfordern und stellt klar, wir können nicht immer so viele Flüchtlinge aufnehmen. Und im vor zwei Wochen beschlossenen Koalitionspapier steht ausdrücklich, Union und SPD strebten nach einer grundlegenden Reform der EU-Asylpolitik mit dem Ziel eines einheitlichen Asylrechts. In diesem Koalitionspapier steht auch, Deutschland wolle sich stärker engagieren bei der Krisenbewältigung in den Regionen, aus denen syrische Flüchtlinge kommen, also auch in den Nachbarstaaten Syriens. Eine Aufgabe vor allem für den Entwicklungshilfeminister. Gerd Müller überweist deshalb dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen jetzt 20 Millionen Euro Soforthilfe. Damit könnten 500.000 syrische Flüchtlinge 3 Monate lang versorgt werden, sagt der CSU-Politiker in der Welt am Sonntag. Tatsächlich geht den Hilfsorganisationen das Geld langsam aus. Das ist ein Grund dafür, dass sich gerade so viele Menschen auf den Weg nach Deutschland machen. Derweil sehen die deutschen Kommunen mit Skepsis auf das Bund-Länder-Treffen nächste Woche. Und zwar, weil sie nicht dabei sind. Gelsenkirchens Oberbürgermeister Baranowski, SPD, sagt, er halte es für dringend geboten, dass auch die Kommunen mit am Tisch sitzen. Dass es nicht so ist, hat einen verfassungsrechtlichen Hintergrund. Der Bund darf nur den Ländern Geld geben, nicht aber den Kommunen. Und aus Sicht vieler Länder soll das auch so bleiben. Sie pochen darauf, ihre Kommunen gegenüber dem Bund zu vertreten. Nur dann können sie nämlich entscheiden, wie das Geld des Bundes verteilt wird.
In Leipzig hat heute Abend der Bundeskongress der Gewerkschaft Verdi begonnen. 1200 Anträge stehen auf dem Programm und das ehrgeizige Ziel, die Gewerkschaft für die nächsten 4 Jahre neu auszurichten. Den Anforderungen entsprechend, denen Verdi sich ausgesetzt sieht. Da geht es um gesellschaftliche Veränderungen oder auch um die moderne Arbeitswelt in der Digitalisierung. Verdi sieht sich hier überall gefragt. Aber schätzt die Gewerkschaft sich eigentlich richtig ein? Welche Rolle spielt sie denn heutzutage wirklich? Frank-Christian Starke kommentiert.
Die Trillerpfeife im Mund, das Plastikleibchen am Körper und in der Hand das Transparent. So kennen wir unsere Gewerkschafter. Und ihre Spitzenfunktionäre, die ihre kämpferischen Reden um Formulierungen wie »Es kann nicht sein«, »Schluss mit« und »Unsere Geduld ist am Ende« stricken. Das kann einem auf die Nerven gehen, keine Frage, und viele der Protestrituale sind arg verstaubt, haben sich verbraucht. Daraus aber den Schluss zu ziehen, Gewerkschaften seien antiquiert, von gestern überholt, das wäre falsch. Gewerkschaften sind seit ihrem Ursprung organisierte Solidarität. Der Zusammenschluss vieler, um gemeinsame Interessen gegen die Starken durchzusetzen. So altmodisch das auch klingt, genau dieser Grundgedanke wird im Zeitalter von Digitalisierung und Industrie 4.0 nicht überflüssig, sondern wichtiger denn je. Die hochmodernen Produktionsmethoden kommen mit immer weniger Mitarbeitern aus. Wo es früher einen Großbetrieb mit Hunderten, Tausenden Arbeitern gab, gibt es heute eine übersichtliche Kernbelegschaft, dazu Leiharbeiter, Werkverträgler, Praktikanten und Saisonarbeiter. Auch viele Verwaltungs- und Bürojobs verändern sich rasant. Immer mehr Spezialisierungen, gesplittete Arbeitszeiten, freie Mitarbeiter, Selbstständige. Für den Einzelnen kann die neue Arbeitswelt durchaus Vorteile haben. Verkrustete Strukturen werden aufgebrochen, neue Freiräume entstehen, neue Beschäftigungsformen. Und wer in guten Zeiten gut verhandelt, holt vielleicht auch mehr für sich raus, als es das übliche Gehaltsgefüge vorsieht. Es gibt aber auch die andere Seite der Medaille, die steigenden Unsicherheiten. Wenn plötzlich Aufträge ausbleiben, wackelige Vertragsverhältnisse aufgelöst werden, Start-ups untergehen. Als es im Zuge der Finanzkrise eng wurde, haben viele begriffen, vermeintlich uncoole, altmodische Gewerkschaften können eine ganz gute Idee sein, denn sie sind in der Lage, Tarifverträge abzuschließen, Sozialpläne zu verhandeln und Entlassungen zu verhindern. Genau solche Stärken müssen die Gewerkschaften heute herausstellen, wollen sie Erfolg haben. Gerade junge Leute wollen nicht nur Grundsatzargumente hören, sondern ganz konkret erfahren, was sie von einer Mitgliedschaft haben. Rechtsschutz zum Beispiel. Praktische Hilfe im Betrieb, nicht nur bei Konflikten, sondern auch in Fragen von Weiterbildung oder bei sozialer Absicherung. Und warum nicht stärker versuchen, Boni für Gewerkschaftsmitglieder durchzusetzen? Dann würden auch die bisherigen Trittbrettfahrer merken, dass man nicht immer von Tariferfolgen profitieren kann, ohne Mitglied einer Gewerkschaft zu sein. Mehr Selbstbewusstsein kann den Gewerkschaften nicht schaden. Und auch nicht, sich moderner aufzustellen. Etwas mehr Fantasie bei Streiks und Protesten bitte, jenseits von Trillerpfeifen, Plastikleibchen und Transparenten.
Gewerkschaften sind nicht altmodisch, sondern wichtiger denn je. Das war ein Kommentar von Frank-Christian Starke im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Seit gestern ist der Papst auf Kuba. Während er in anderen lateinamerikanischen Ländern von riesigen Menschenmassen überschwänglich gefeiert wird, ist auf Kuba unter dem kommunistischen Regime alles eine Spur gemäßigter. Bis heute Morgen. Da hat der Papst eine Messe auf dem Platz der Revolution in Havanna gehalten und Hunderttausende Kubaner haben teilgenommen. Anne-Kathrin Mellmann berichtet.
Eingerahmt von den riesigen Bildern kubanischer Revolutionäre an den Fassaden, feiern Hunderttausende am Sonntagmorgen die Messe mit Papst Franziskus, mit dem Mann, der gekommen ist, um die Annäherung des sozialistischen Staates mit den USA voranzubringen. Um Versöhnung geht es Franziskus und um Barmherzigkeit, aber auch darum, den Weg zu bereiten für schwierige und schmerzhafte Reformprozesse. Die Botschaft des Papstes, die Schwachen auf diesem Weg mitzunehmen.
Lejos de todo tipo de elitismo.
Weit entfernt von jeglichem Elitismus umfasst der Horizont Jesu nicht nur einige wenige Privilegierte. Er ist immer ein Angebot für das tägliche Leben, auch hier auf unserer Insel. Ein Angebot, das dem Alltag immer den Geschmack der Ewigkeit verleiht. Wer ist der Größte? Jesus ist in seiner Antwort ganz einfach. Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Wer groß sein will, soll den anderen dienen und nicht sich der anderen bedienen. Im Prozess der Veränderungen auf der Karibikinsel wird die Rolle der katholischen Kirche immer wichtiger. Sie engagiert sich im sozialen Bereich, zum Beispiel in der Gemeinschaft Sant Egidio in Havannas verfallener Altstadt. Die Ingenieurin Inaris Suarez hat sie 1992 mitgegründet und versorgt seitdem unter anderem hunderte Obdachlose mit Essen und mit Beistand.
Que realmente tienen casa.
Viele Menschen kommen aus der Provinz in die Hauptstadt, um ihr Leben zu verbessern, um Arbeit zu finden. Aber sie haben keinen Platz zum Schlafen. Sie arbeiten am Tage und schlafen nachts am Bahnhof. Auf der Straße leben aber auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, Alkoholiker oder Leute, die aus anderen Gründen auf der Straße gelandet sind, weil sie sich zum Beispiel von ihren Frauen getrennt haben. Kurz vor dem Besuch von Papst Franziskus, der in der Altstadt übernachtet und dort die frisch renovierte Kathedrale besichtigen wird, habe die Polizei die meisten Obdachlosen an einen anderen Ort gebracht, erzählt Inaris Suarez. Die Kirche kümmert sich hier um ein Problem, das es offiziell gar nicht gibt im real existierenden Sozialismus. Vieles war nicht vorgesehen in der Revolution. Papst Franziskus kritisierte in seiner Predigt auch Privilegien und Vetternwirtschaft und betonte zudem, dass der Dienst am Menschen niemals ideologisch sein dürfe.
7 Jahre lang haben die Menschen in Nepal ohne Verfassung gelebt. 2008 war die Monarchie abgeschafft worden und seitdem konnten sich Regierung und Opposition auf keinen Verfassungstext einigen. Aber seit heute ist das anders. Nepals neue Verfassung ist seit heute in Kraft. Gleichzeitig flammen die Proteste dagegen auf. Zu viele Menschen fühlen sich benachteiligt oder sogar übergangen. Silke Dietrich mit Einzelheiten.
Proteste, Verletzte, Tote. Allein in den letzten Wochen sind über 40 Menschen bei Auseinandersetzungen gestorben. Die neue Verfassung spaltet die Nepalesen. Und das, obwohl die Abgeordneten im Parlament mit großer Mehrheit dafür gestimmt hatten. Immerhin über 500 von fast 600 Parlamentariern konnten sich auf eine neue Verfassung einigen. Endlich, sagt die Studentin Shreya Shakya. So viele Jahre haben wir ohne Verfassung hier gelebt. Es ist ein großer Moment für die Menschen in unserem Land. Das wird eine positive Veränderung mit sich bringen. Über 2 Jahrhunderte war Nepal eine hinduistische Monarchie. Die Maoisten schafften sie ab. im Jahr 2008, nach einem Bürgerkrieg, der 10 Jahre lang im Land herrschte. Seitdem waren die regierenden Politiker zerstritten und hätten in der Notsituation nach den Erdbeben jetzt zu überall die Verfassung verkündet, sagt der Chefredakteur der Tageszeitung Annapurna Post.
This time they have come out with an incomplete constitution.
Sie haben eine Verfassung vorgelegt, die noch nicht vollständig ist. Der Föderalismus ist noch nicht richtig definiert, die Grenzen der neuen Staaten sind noch nicht einmal festgelegt und die Öffentlichkeit hat gar nicht darüber diskutieren können.
It hasn't taken this issue to the debate among the public.
Deswegen gehen die ethnischen Minderheiten auf die Straße. Sie sind nicht damit einverstanden, dass nur die drei großen Parteien im Land die neue Verfassung abgesegnet haben. Sie fürchten, benachteiligt zu werden und haben für heute einen nationalen Generalstreik ausgerufen. Unzufrieden sind auch die Hindu-Nationalisten. Unsere Gesellschaft hat friedlich zusammengelebt, sagt der Demonstrant. Dann kamen andere Religionen dazu und die lösen den Hinduismus auf. Tatsächlich aber sind über 80% der Menschen in Nepal Hindus. Christen, Muslime und andere Religionen sind in der Minderheit. Den Hindu-Nationalisten passt es gar nicht, dass Nepal nun ein säkularer Staat wird. Sie wollen, dass Nepal wieder ein Hindu-Staat wird, wie es jahrhundertelang der Fall war. Nicht so laut sind die Frauenorganisationen im Land. Laut Verfassung, sagen sie, seien die Nepalesinnen nun Bürger zweiter Klasse. Denn ein Kind kann nur die nepalesische Staatsbürgerschaft erhalten, wenn der Vater aus Nepal stammt. Da haben sich die patriarchalen Eliten erst einmal durchgesetzt. Fakt ist, alleinerziehende Mütter oder Mütter mit Ehemännern, die nicht aus Nepal stammen, haben staatenlose Kinder. Noch im Januar hatte es im nepalesischen Parlament selbst große Ausschreitungen gegeben. Das Unglück mit den Erdbeben, so hatte der Informationsminister Nepals verkündet, habe die Abgeordneten motiviert, bei der neuen Verfassung zusammenzuarbeiten. Die Bevölkerung hingegen ist noch sehr zerstritten.
Die internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt hat ihr erstes Publikumswochenende hinter sich und das Interesse an Autos ist ungebrochen. Noch mehr Menschen als im vergangenen Jahr sind in die Messehallen gekommen. Es gibt ja auch dicke Schlitten zu sehen, bei manchen Herstellern auch kostenlose Probefahrten zu ergattern und man kann sich über das Thema vollautomatisiertes Fahren informieren. Roman Warschauer aus Frankfurt.
Mächtig was los auf der IAA in Frankfurt. Alleine am Samstag, dem ersten Besuchertag, kamen fast 100.000 Besucher, um sich die neuesten Autos anzuschauen. Das sind 15% mehr als bei der letzten IAA vor 2 Jahren. Dass es so viele sind, merkt man etwa an den Ständen der großen deutschen Hersteller. Aber auch etwa bei den italienischen Supersportwagen gibt es oft kaum noch ein Durchkommen. Dann drängen sich die Besucher dicht an dicht. Trotzdem scheint bei den meisten die Stimmung noch ganz gut zu sein.
Man gewöhnt sich dran, ne? Ja, man muss sich mal durchbeißen, aber dann hat man ja auch was gekonnt, ne? Dann wird man belohnt. Ja, bei Audi ist es am schwierigsten. Also da eine Stunde warten, das haben wir uns jetzt nicht angetan.
Also gerade bei den Premium-Marken BMW, ja, Mercedes, Audi, VW, da ist es schon zu stark überlaufen, sodass man eigentlich an die einzelnen Ausstellungsobjekte gar nicht mehr rankommt.
So gegen die Mittagszeit, wenn auch an den Imbissbuden die Schlangen länger werden, dann ist es Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Was sind die persönlichen Highlights der Besucher? Was hat sie besonders beeindruckt?
Ja, Brabus GT und dann die gepanzerten Autos. Und dann BMW, der MX5.
Ich finde es total gut hier. Also ich werde nächstes Jahr bestimmt wiederkommen.
Dass also der Trend sehr stark zu den E-Drive-Autos geht, also Elektrizität ist da sehr stark im Vordergrund.
Über 1.100 Aussteller, Autobauer, Zulieferer und Dienstleister haben ihre Stände in den Messehallen aufgebaut. Unter anderem präsentiert werden 219 Weltpremieren. Darunter der neue kompakte BMW SUV X1, der neue Opel Astra oder der neue Porsche 911. Neben den eigentlichen Stars, den Autos, gibt es auf der IAA auch noch eine ganze Menge an anderen Attraktionen. Etwa eine riesige Carrera-Bahn, auf der auch die Besucher um die Pole Position fahren können. Oder fast schon ein Klassiker bei der IAA, ein Offroad-Parcours. Dort können die Besucher in einem Geländewagen mitfahren und atemberaubende Steigungen und Gefälle miterleben. Viele steigen mit einem Grinsen aus dem Auto.
Ich finde, das ist wie Achterbahnfahren. Das ist eine tolle Erfahrung. Also die Kinder waren auch begeistert.
Ist schon ein Hammer-Feeling, wenn du dann da hochfährst und siehst halt wirklich nur den Himmel und dann geht es plötzlich wieder runter und dann ist halt ziemlich geil.
Bisher sind rund 350.000 Autoenthusiasten, Fachbesucher und Pressevertreter zur 66. internationalen Automobilausstellung gekommen. Insgesamt rechnet der Automobilverband mit mehr als 900.000 Besuchern bis zum kommenden Sonntag.
Wir kommen zum Sport im Echo des Tages mit Sarah Schwedmann und dem 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der endet heute mit gleich 3 Spielen. 2 laufen gerade. Augsburg spielt gegen Dortmund, Hannover und Dortmund gegen Leverkusen. Wie steht's?
Ja, knapp 70 Minuten sind gespielt. Dortmund liegt in Führung gegen Leverkusen mit 2:0. Jonas Hofmann profitierte nach knapp 20 Minuten von einem Fehler von Leverkusens Torwart Bernd Leno und Shinji Kagawa traf nach 60 Minuten für den BVB. Damit wäre Dortmund wieder Tabellenführer, punktgleich vor Bayern München. In der anderen Partie führt Augsburg ebenfalls mit 2:0 gegen Hannover. Alexander Esswein und Paul Verhaag per Strafstoß haben für Augsburg getroffen. Im ersten Sonntagsspiel hat Schalke in Stuttgart gewonnen mit 1:0 und so die Krise des VfB verschärft. Dabei profitierte Schalke von der schlechten Chancenauswertung der Stuttgarter, die deutlich überlegen waren. Doch Leroy Sané erzielte mit einer Einzelleistung den Siegtreffer für Schalke. Ohne Torhüter Ralf Fährmann wäre die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter nach seiner Ansicht allerdings nicht als Sieger vom Platz gegangen.
Es war heute natürlich ein sehr glücklicher Sieg, das steht außer Frage. Ich glaube, brauchen wir kein großer Fußballfachmann sein, um das zu erkennen. Wir haben heute unseren Sieger einzig und allein Ralf Fährmann zu verdanken, der einfach eine Weltklasseleistung geboten hat.
Schalke ist in der Tabelle jetzt 4. mit 10 Punkten, der VfB Stuttgart punktlos Vorletzter.
In der 2. Fußball-Bundesliga steht an diesem Wochenende bereits der 7. Spieltag an. Aufsteiger Duisburg ist schlecht in die Saison gestartet. Konnte der MSV denn heute einen Sieg landen?
Nein, Duisburg rutscht immer tiefer in die Krise. Der MSV verlor zu Hause mit 0:1 gegen den FSV Frankfurt und bleibt mit 3 Punkten Schlusslicht. Duisburgs Trainer Gino Lettieri bleibt nichtsdestotrotz optimistisch.
Keiner von den Spielern lässt die Köpfe hängen. Jeder hat bis zum Schluss alles versucht. Wir haben zum Schluss noch mal 2 gefährliche Freistöße rausgeholt am Strafraum, wo wir auch fast durch waren. Also man hat ja gesehen, dass kein Spieler einen Meter weniger gemacht hat. Und da sieht man auch, dass die Mannschaft in sich intakt ist.
Der FC St. Pauli hat sich unterdessen im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Die Hamburger spielten 0:0 bei Eintracht Braunschweig und bleiben hinter Tabellenführer Bochum und dem SC Freiburg Dritter. Außerdem verlor Union Berlin mit 1:2 gegen Fürth.
In der Formel 1 ist das 13. Rennen der Saison ein Nachtrennen in Singapur und das endete mit einer deutschen Überraschung. Wer konnte denn feiern?
Sebastian Vettel, der konnte seinen 3. Saisonsieg im Ferrari einfahren. Vettel gewann vor Daniel Ricciardo und Kimi Räikkönen und verkürzte so seinen Rückstand in der WM-Wertung auf Spitzenreiter Lewis Hamilton. Volker Hirt mit den Einzelheiten.
Es war ein souveräner, nie gefährdeter Sieg. Vettel gewann in einer Art und Weise, wie das zuletzt nur Mercedes gelang. Die aber waren die großen Verlierer, Ferrari die großen Gewinner, Vettel ganz oben Dritter, sein Teamkollege Kimi Räikkönen, dazwischen Danny Ricciardo im Red Bull. Es war Vettels 3. Saisonsieg und bringt ihn in der Fahrergesamtwertung näher an den 2. Rosberg. Mit Abstand führender bleibt Hamilton. Hamilton schied aus, Rosberg nur 4. Ob die Formel 1 jetzt wirklich spannender wird, ob die Mercedes-Dominanz ein Ende findet, zeigt sich schon am nächsten Wochenende beim Großen Preis von Japan.
Und der findet dann in Suzuka statt.
Das deutsche Tennis-Davis-Cup-Team musste in der Relegation um einen Platz in der Weltgruppe kämpfen. Und zwar in der Dominikanischen Republik haben die deutschen Tennisspieler es geschafft.
Ja, Deutschland bleibt in der Davis-Cup-Weltgruppe der besten 16 Nationen. Philipp Kohlschreiber sorgte für die uneinholbare 3:1-Führung. Er gewann sein Einzel in 3 Sätzen gegen Victor Estrella Burgos und war damit der Garant für den Erfolg gegen den Außenseiter, die Dominikanische Republik.
Und noch ein Blick auf die Handball-Bundesliga. Der TBV Lemgo war beim Aufsteiger Leipzig gefragt. Wie ist das Spiel ausgegangen?
Mit einer Niederlage für Lemgo. Der TBV musste am 6. Spieltag die 4. Niederlage der Saison hinnehmen. Lemgo verlor mit 25:28 und ist nun Tabellen-14. Außerdem gewannen die Füchse Berlin mit 26:20 gegen Aufsteiger Stuttgart. Und gerade zu Ende gegangen ist das Spiel des Meisters. Der THW Kiel besiegt Magdeburg mit 33:24.
Das Wichtigste vom Sport mit Sarah Schwedmann. Und das war das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Sie können die Sendung auch nachhören im Internet auf wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Sonntagabend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.